Auf dieser Langspielplatte stellen wir Ihnen einen der führenden und beliebtesten deutschen Politiker vor, Helmut Schmidt. Sie hören Auszüge aus einigen wichtigen Reden, die Helmut Schmidt im Deutschen Bundestag gehalten hat, seit er 1953 als 34-Jähriger erstmals dessen Mitglied wurde. Der frühere Leiter des Amtes für Verkehr in der Hamburgischen Behörde für Wirtschaft und Verkehr machte sich zunächst als Verkehrspolitiker einen Namen. Was ihn in den 50er Jahren vor allem bekannt machte, war jedoch seine polemische Begabung, seine Schlagfertigkeit im Rededuell. Hören Sie als ein Beispiel einen Auszug aus Helmut Schmidts Rede während der dritten Beratung des Wehrpflichtgesetzes am 6. Juli 1956.
Der Hauptinhalt dieser Wehrversammlung war ja aber vielmehr ganz etwas anderes, nämlich dem Kommandeur des Wehrbezirkskommandos oder dem ihn vertretenden Offizier die Gelegenheit zu einer vaterländischen Rede zu geben. Der Hauptinhalt dieser Wehrversammlung waren zweitens die gemeinsamen Gesänge vom Feldquartier auf hartem Stein. Und der Hauptinhalt dieser Wehrversammlung war drittens... Der Hauptinhalt, ich habe mir das von meinem Vater erzählen lassen, es genügt.
Herr Abgeordneter, die letzte Version aber wohl nicht. Nicht? Die letzte Version, die Ihnen hier empfohlen wird, haben Sie noch nicht von Ihrem Vater erzählt.
Nein, aber die letzte Version, die in dem Zuruf empfohlen wurde, so. Zu singen in Zukunft vom Blankenstein, würde ich durchaus akzeptieren. Und schließlich war der Hauptinhalt dieser Wehrversammlung eine allgemeine militärische Besäufnis mit Papierblumen und bunten Hüten.
Eine der härtesten Auseinandersetzungen im Bundestag gab es im März 1958. Es ging um die atomare Bewaffnung der Bundeswehr. Helmut Schmidt setzte sich für die sozialdemokratische Opposition am 22. März 1958 mehr als eine Stunde lang polemisch mit der Regierung Adenauer auseinander. Die von zahlreichen Zwischenrufen unterbrochene Rede, hier zwei Ausschnitte, brachte ihm den Beinamen Schmidt-Schnauze ein.
Und wir sagen dem deutschen Volke in voller ernster Überzeugung, dass der Entschluss, die beiden Teile unseres Vaterlandes mit atomaren Bomben gegeneinander zu bewaffnen, später in der Geschichte einmal als genauso schwerwiegend und verhängnisvoll angesehen werden kann, wie es damals das Ermächtigungsgesetz für Hitler war. Nun werden Sie sagen, Sie können uns Christdemokraten doch nicht unterstellen, dass wir den Atomtod wollen. Nein, wir unterstellen Ihnen das nicht. Wir unterstellen beileibe auch nicht dem Herrn Bausch und den anderen, die damals beim Ermächtigungsgesetz zugestimmt haben. Wir unterstellen Ihnen beileibe nicht, dass Sie Auschwitz oder Oradour gewollt haben oder Stalingrad oder Dresden. Nein, das unterstellen wir nicht. Aber diese Kollegen werden zugeben müssen, dass die Bedenken, die Sie damals in sich überwunden haben, als Sie jenem Ermächtigungsgesetz zustimmten, zum Teil sehr schweren Bedenken, die Sie in sich überwunden haben, dass Sie mit der Überwindung dieser Bedenken und der Zustimmung zu jenem Gesetz einen sehr wesentlichen Schritt, einen verhängnisvollen Schritt auf dem Wege des Dritten Reiches mitgemacht haben. Auch heute werden wieder Brammer-basierende Reden gehalten. Auch heute wollen Sie wieder einer höchst bedenklichen Sache zustimmen, sogar unter begeistertem Beifall zustimmen. Herr Majonika, auch heute ist es nur ein Schritt auf einem Wege, aber auch heute ist es ein wesentlicher und ein verhängnisvoller Schritt. Und wenn ich die Reden des Herrn Bundesverteidigungsministers richtig verstanden habe, dann lässt sich Ihre Fraktion dabei von der satanischen Weisheit des klassischen Imperialismus leiten. Von dem Satze, der da heißt, si vis pacem para bellum. Sie drücken das so aus, dass Sie sagen, wenn wir den Frieden erhalten wollen, dann müssen wir uns auf den atomaren Krieg vorbereiten. Dann müssen wir durch eigene atomare Rüstung. Ich habe genau das wiederholt, was Sie zwei Tage lang ausgeführt haben. Sie haben ausgeführt, Sie wollen den Frieden erhalten dadurch, dass Sie den atomaren Krieg vorbereiten. Ich habe bisher gemeint, dass der Dr. Bucerius wenigstens noch wirtschaftlich unabhängig sei. Aber nachdem ich authentisch weiß, dass er bei dem Stoppen der Maschinen die Bemerkung gemacht hat, sonst ist das Ende meiner politischen Karriere, vermag ich an diese Unabhängigkeit und Freiheit nicht mehr zu glauben. Ja, das können Sie natürlich im Augenblick nicht gebrauchen, dass illustrierte Zeitschriften in Folge zeigen, was diese Atombomben wirklich bedeuten. Das können Sie nicht gebrauchen. Das darf das Volk ja nicht wissen, was hier womöglich begonnen wird. Nein, das Volk, dem wird erzählt, die Bolschewisten und diese Halbbolschewisten, die da drüben bei der SPD sitzen, und diese Viertelbolschewisten da drüben bei der FDP, damit füttern Sie Ihre Wähler, meine Damen und Herren. Aber wenn eine illustrierte Zeitschrift oder wenn irgendwo jemand es wagt, dem Volke die Wahrheit zu sagen über die Gefahren dieser atomaren Rüstung, dann stempeln Sie ihn zu einem Panikmacher und gleichzeitig werfen Sie sich auf als Verteidiger der Meinungsfreiheit, der Pressefreiheit. Damit fängt es an, dass man den Redaktionen ihr Handwerk legt, und dann geht es so weiter, dass man Hochverratsprozesse anstrebt, und ich frage mich, wie wird es enden eines Tages? Und ich sage hier ein offenes Wort an manche Menschen draußen im Lande, die sich der trügerischen Hoffnung hingeben bei der Unruhe, die sie empfinden über die Bonner Politik, die sich der trügerischen Hoffnung hingeben, es würde eines Tages ja doch einmal ein anderer die Richtlinien der Politik bestimmen, es würde ein anderer die Geschäfte der Regierung führen, und dann würde einiges korrigiert werden können. Meine Damen und Herren, man kann sich hier leicht sehr trügerische Hoffnungen machen. Hüten wir uns vor solchen machtbesessenen Nachfolgern wie Franz Josef Strauß. Und hüten wir unser Gemeinwesen vor solchen Demokraten wie den Abendländer Dr. Jäger. Dr. Jäger hat sich vorgestern gerühmt, dass er nie einer totalitären Partei angehört habe. Herr Dr. Jäger hat sich vorgestern gerühmt, er habe niemals einer totalitären Partei angehört, sondern immer nur der CDU/CSU angehört. Und ich sage, das ist gerade das Bedenkliche an der Regierungspartei des zweiten Versuchs von Demokratie in Deutschland, dass der Herr Dr. Jäger für seine Tendenzen die Partei gar nicht erst zu wechseln braucht. Den will ich interpretieren, Herr Kliesing. Was soll man denn davon halten? wenn der Dr. Jäger hier vorgestern gesagt hat, selbst wenn wir Deutsche kapitulieren würden, die Endauseinandersetzung zwischen der USA und der Sowjetunion käme in jedem Fall wörtlich zu Protokoll. Er hat gesagt, wörtlich, die Endauseinandersetzung kommt in jedem Fall. Und wenn ich so etwas höre, dann muss ich tatsächlich annehmen, Herr Dr. Jäger, um auf eine Ihrer Fragen zu antworten, dass deutsche Atomwaffen in Ihren Händen jedenfalls nicht ungefährlicher wären als in der Hand irgendeiner anderen Macht.
Schon früh wurde Helmut Schmidt als strategischer Analytiker bekannt. Am 5. November 1959 entwickelte er vor dem Bundestag seine Vorstellungen über Möglichkeiten der Rüstungsbegrenzung in Europa. Es handelte sich um Gedanken, die heute unter einem anderen Namen Aktualität gewonnen haben, als Projekt beiderseitiger, ausgewogener Truppenverminderung.
Schauen Sie, zunächst einmal lassen Sie uns doch ganz konkret untersuchen, welche Anforderungen müssen gestellt werden an eine solche regionale Abrüstung in Mitteleuropa. Da gibt es einen Katalog, den hat der Herr Bundesminister Strauß aufgestellt, der ist im Bulletin nachzulesen vom April, den ich für ausgezeichnet finde. Da sagt der Herr Strauß, man kann auf die Förderung des militärischen Gleichgewichts in Europa nicht verzichten. Dabei sei unter einem militärischen Gleichgewicht nicht die arithmetische Gleichheit zu verstehen, sondern die Vergleichbarkeit aller für die Verteidigung notwendigen militärischen Kräfte mit denen der anderen Seite. Und ich persönlich würde hinzufügen, jawohl, das ist richtig, die Balance of Power zwischen der NATO-Macht und dem Warschauer Pakt muss bei einer solchen regionalen Abrüstung hier in Mitteleuropa aufrechterhalten bleiben. Und ich würde sogar noch versuchen, ich nehme an, in diesem Fall in Übereinstimmung mit Herrn Strauß, das näher auszudeuten und würde sagen, das heißt also erstens, dass eine Gleichwertigkeit aufrechterhalten bleiben muss in Bezug auf die Bevölkerungszahlen und die Produktionskraft dieser Bevölkerung, die betroffen werden von diesem Abzug und von der Kontrolle. Dass zweitens eine Gleichwertigkeit aufrechterhalten bleiben muss in Bezug auf die Zahlen der Soldaten, die im Spiel bleiben und in Bezug auf die Bewaffnung dieser Soldaten. Dass drittens eine Gleichwertigkeit vorhanden sein muss in Bezug auf den Raum, der von dieser regionalen Abrüstung betroffen wird und in Bezug auf die militärischen Hindernisse, die sich in diesem Raum befinden. Insgesamt also, ich glaube, in Übereinstimmung mit dem Herrn Bundesverteidigungsminister muss gegeben sein, eine Äquivalenz der gesamten taktischen und strategischen Position nachher so wie heute.
Von Dezember 1961 bis Dezember 1965 war Helmut Schmidt Senator für Inneres in Hamburg. Er gehörte bei der Bundestagswahl 1965 zur Regierungsmannschaft Willy Brandts und wurde nach der Wahl stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion. In dieser Eigenschaft erklärte Helmut Schmidt am 15. Dezember 1966 zur Regierungserklärung der Großen Koalition:
Das Wort hat der Abgeordnete Schmidt, Hamburg.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Bundesregierung hat mit ihrer Erklärung einen neuen Anfang gesetzt. Dies zeigt sich besonders auch darin, dass diese Regierungserklärung im Gegensatz zu früheren offen die Wahrheit über die Sünden der Vergangenheit bekannt hat und sie hat konkrete Vorstellungen über die künftigen Aufgaben der deutschen Politik aufgezeigt, die ich unter die Überschrift zusammenfasse: Stabilität und Wachstum nach innen, Handlungsfähigkeit nach außen. Für die Sozialdemokratische Fraktion erkläre ich, wir begrüßen und billigen die programmatische Regierungserklärung der neuen Bundesregierung Kiesinger-Brandt.
Zur Entscheidung der SPD für die Große Koalition zitierte Helmut Schmidt in dieser Rede auch einen Brief des erkrankten Fraktionsvorsitzenden Fritz Erler.
Ich darf an dieser Stelle den Vorsitzenden meiner Fraktion Fritz Erler zitieren, der in einem Brief an Willy Brandt noch vor der endgültigen Entscheidung unserer Gremien dazu Folgendes geschrieben hat. Ich weiß, dass unsere Unterhändler sich redlich bemüht haben, ein Zusammengehen mit den Freien Demokraten zustande zu bringen. Das hat sich leider nicht als realisierbar erwiesen. Erler zitiert dann eine Kölner Zeitung, die sich in einem langen Aufsatz zugunsten einer solchen Koalition eingesetzt hatte und verweist auf den dort leicht zu übersehenden Kernsatz. Würde sie jedes Mal, eben solche Koalition, vor wichtigen Debatten und Beschlüssen am Rande einer Abstimmungsniederlage lavieren, so sollte sie lieber gar nicht erst anfangen. Weitgehende Übereinstimmung in der Finanz- und Wirtschaftspolitik ist die Voraussetzung für eine funktionierende Regierung aus Sozialdemokraten und Freien Demokraten. Fritz Erler schreibt, diese Voraussetzungen seien leider nicht erfüllt. Und er fährt dann fort, wir haben jetzt die Chance der Änderung. Sie wäre bei einem Zusammengehen mit der FDP größer gewesen, wenn sich dies hätte verwirklichen lassen. Da das nicht der Fall ist, dürfen wir die andere Chance nicht ausschlagen. Ich gebe gern zu, dass das keine Liebeserklärung an die Adresse der CDU-CSU ist, aber das soll es auch nicht sein, meine Damen und Herren.
Nach Fritz Erlers Tod im Frühjahr 1967 wählte die SPD-Bundestagsfraktion Helmut Schmidt zu ihrem Vorsitzenden. Bis zu den Wahlen 1969 wurde Schmidt einer der meistbeschäftigten Redner im deutschen Parlament. Zu zahlreichen Fragen der deutschen Innen- und Außenpolitik trug er die Auffassung seiner Fraktion vor. Über die Realitäten der Lage der Nation führte Helmut Schmidt am 14. März 1968 aus:
Wenn die Lage unseres Volks verändern will, dann muss sie zunächst begreifen. Damit wir sie begreifen, ist es vielleicht nützlich, wenn wir sie von Zeit zu Zeit auch mit den Augen der anderen Völker sehen. Und wenn wir deren Interessen an der deutschen Lage begreifen. In den Augen unserer Nachbarn ist die deutsche Nation, in den Augen unserer Nachbarn sind wir nicht unverschuldet in die heutige Lage geraten. In den Augen unserer Nachbarn ist der von Hitler begonnene und total verlorene Krieg der Ausgangspunkt ihrer Betrachtung. Und der Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zu militärischen und wirtschaftlichen Bündnissen aus Gründen der Sicherheit und um einen Beitrag zur europäischen Gemeinschaft zu leisten, diente dem Interesse aller Beteiligten, war aber auch doch ein Zeichen des zunehmenden Vertrauens der westlichen Nachbarn in die friedliche und demokratische Entwicklung der Bundesrepublik. Und ähnlich mag das für das Verhältnis der kommunistischen Staaten Osteuropas zur DDR gelten. In fast allen Staaten Europas besteht an der Wiederherstellung der deutschen Einheit primär kein nennenswertes Interesse. Man muss das einfach auch zur Kenntnis nehmen. Vielen Menschen in diesen anderen Staaten wäre durchaus wohler, wenn das deutsche Problem auf die bequemste Weise aus der Welt geschafft würde, nämlich dadurch, dass die Deutschen sich mit dem heutigen Zustand abfinden. Der Bundeskanzler hat recht, wenn er kürzlich darauf hingewiesen hat, dass es für viele im Ausland der Gedanke, im Zentrum Europas mit einem deutschen Staat von 75 Millionen Deutschen zu tun zu haben, dass er für viele ein Albdruck ist.
In dieser Rede formulierte Helmut Schmidt auch die neuen Bedingungen und Voraussetzungen der deutschen Außenpolitik.
Wir sind in eine neue Phase eingetreten. Unsere neuen osteuropäischen und innerdeutschen Bemühungen haben bisher nur teilweise, nur zu einem kleinen Teil Erfolg gehabt. Es wäre eine Illusion gewesen, zu glauben, dass das Resultat von 17 Jahren Deutschlandpolitik, die eben auch keinen Erfolg hatte in der Deutschlandfrage, dass das Resultat von 17 Jahren erfolgloser Deutschlandpolitik in 17 Monaten nachhaltig würde korrigiert werden können. Wir haben uns, und stimme voll überein mit dem, was der Bundeskanzler hier gesagt hat, auf eine langfristige und zäh zu verfolgende Entspannungspolitik eingestellt. Und dazu brauchen wir allerdings auch Realismus und auch Gelassenheit. Aber ich will drei Voraussetzungen auch nennen, damit niemand mich missversteht, die dafür notwendig sind und bleiben. Die erste Voraussetzung, dass unsere innere demokratische Ordnung in der Bundesrepublik festgefügt bleibt, wenn wir als außenpolitischer Partner überhaupt Gewicht behalten wollen. Und die zweite Voraussetzung, dass unsere Ostpolitik
und unsere Deutschlandpolitik weiterhin mit unseren Verbündeten abgestimmt wird. Und die dritte Voraussetzung, beziehe mich wieder auf das, was mein Vorredner mit Recht sagte, dass wir die Sicherheit Westeuropas, der Bundesrepublik und Westberlins nicht gefährden, das Kräftegleichgewicht in Europa aufrechtzuerhalten, gelingt nur, wenn das Gleichgewicht der Engagements der beiden Weltmächte in Europa bestehen bleibt. Wenn aber diese Voraussetzungen erfüllt werden, wenn wir dazu beitragen, dass diese drei Voraussetzungen immer erfüllt bleiben, dann allerdings, so meinen die Sozialdemokraten, muss sich die Bundesrepublik Deutschland in die Spitzengruppe der Entspannungspolitik in Europa setzen. Wir wollen...